Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Das Wort Gottes bringe ich Ihnen heute Morgen aus Psalm 139. Psalm 139, und wir hören den gesamten Psalm. Dem Vorsänger von David ein Psalm. Herr, du erforschst mich und kennst mich. Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es. Du verstehst meine Gedanken von ferne. Du beobachtest mich, ob ich gehe oder liege, und bist vertraut mit allen meinen Wegen. Ja, es ist kein Wort auf meiner Zunge, das du, Herr, nicht völlig wüsstest. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar, zu hoch, als dass ich sie fassen könnte. Wo sollte ich hingehen vor deinem Geist, und wo sollte ich hinfliehen vor deinem Angesicht? Stiege ich hinauf zum Himmel, so bist du da. Machte ich das Totenreich zu meinem Lager, siehe, so bist du auch da. Nehme ich Flügel der Morgenröte, oder ließe ich mich nieder am äußersten Ende des Meeres, so würde auch dort deine Hand mich führen. Und deine Rechte würde mich halten. Spräche ich, Finsternis soll mich bedecken und das Licht zur Nacht werden um mich her, so wäre auch die Finsternis nicht finster für dich. Und die Nacht leuchtete wie der Tag. Die Finsternis wäre für dich wie das Licht. Denn du hast meine Nieren gebildet. Du hast mich gewoben im Schoß meiner Mutter. Ich danke dir dafür, dass ich erstaunlich und wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke, und meine Seele erkennt das wohl. Mein Gebein war nicht verhüllt vor dir, als ich im Verborgenen gemacht wurde, kunstvoll gewirkt, tief unten auf Erden. Deine Augen sahen mich schon als ungeformten Keim. Und in dein Buch waren geschrieben alle Tage, die noch werden sollten, als noch keiner von ihnen war. Und wie kostbar sind mir deine Gedanken, o Gott! Wie ist ihre Summe so gewaltig? Wollte ich sie zählen? Sie sind zahlreicher als der Sand, und wenn ich erwache, so bin ich immer noch bei dir. Ach, wollest du, o Gott, doch den Gottlosen töten und ihr Blutgierigen weicht von mir, denn sie reden arglistig gegen dich. Deine Feinde erheben ihre Hand zur Lüge. Sollte ich nicht hassen, die dich, Herr, hassen? Und kein Abscheu empfinden vor deinen Widersachern? Ich hasse sie mit vollkommenem Hass. Sie sind mir zu Feinden geworden. Erforsche mich, o Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Und sieh, ob ich auf bösem Weg bin, und leite mich auf dem ewigen Weg. Meine Brüder, meine Schwestern, es wird der heutigen herangewachsenen Generation nachgesagt, dass sie nicht mehr die Wahrheitsfrage stellt. Sie interessiert sich, so wird gesagt, nicht mehr für die Frage, was ist eigentlich Wahrheit? Ja, so wird ihr gesagt, sie stellt noch nicht einmal die Frage, was ist eigentlich der Sinn meines Lebens? Im Fokus ihres Denkens, so sagt man, steht eine andere Frage. Die interessiert zentral. Und das ist die Frage, wie komme ich bei dem anderen an? Wie werde ich eigentlich beliebt? Wie gewinne ich Freunde? Diese Fragestellung, so sagt man, sei typisch für die Zeit nach der Moderne, also für die Zeit der Postmoderne. Postmoderne heißt also nach der Moderne. Es geht dem heutigen Menschen um, so sagt man, um gesehen werden, wahrgenommen werden. Diese Fragestellung leitet sein Denken. Und entsprechend gelten dann die Leute als in, die in den sozialen Medien die meisten Followers haben. Die haben es im Leben geschafft, denn sie werden wahrgenommen. Man interessiert sich für sie. Ob diese Kulturanalyse so stimmt, lasse ich einmal offen. Aber eines ist, so denke ich, für die Gegenwart unbestritten. Wehe mir, wenn mich niemand wahrnimmt. Bereits in der altgriechischen Mythologie gibt es eine Erzählung von einem Mann. Er befand sich auf einer Wanderung und plötzlich sah er im Gewässer, an dem er vorbeikam, sein Spiegelbild. Und als er das sah, verliebte er sich in sich selbst. So schön, so attraktiv fand er sich. Und dieser Mann, er hieß Narzissus. Und von seinem Namen ist eine Lebenshaltung abgeleitet, die man als narzisstisch bezeichnet. Und man meint damit eine Lebenseinstellung, in der man sein gesamtes Leben von einer einzigen Frage bestimmen lässt. Bin ich in meiner Umgebung beliebt? Komme ich an? Mögen die Leute mich? Und diesem Ziel kann man natürlich nachhelfen, etwa durch soziale Medien, indem man sich entsprechend präsentiert und profiliert, um auf diese Weise die Botschaft zu transportieren an die anderen: Schaut einmal, was für ein super Typ ich doch bin. Ob es ausschließlich so ist, ob wir ausschließlich von dieser Frage bestimmt sind, ich lasse das mal offen. Aber eins ist deutlich, es ist heute sehr massiv. Ich selbst bin auch in einer Zeit aufgewachsen, die geistig von Philosophien bestimmt war, wie derjenigen von Jean-Paul Sartre. Dieser französische Philosoph schrieb ein Buch mit dem Titel Das Sein und das Nichts. Und darin beschreibt er, schildert er noch, wie furchtbar, ja wie unmenschlich er es empfindet, wenn man von jemand anderem beobachtet wird, gesehen wird. Durchs Schlüsselloch. Die Hölle, so verkündigte er noch vor 60, 70 Jahren, das ist der andere. Heute lächeln wir nur noch über ein Schlüsselloch gucken. Und selbst Filme, die die DDR-Zeit schildern, wie etwa der Film Das Leben der anderen, ringt uns heute in einer Zeit von Alexa nur noch ein müdes Lächeln ab. Besonders das Beobachten, das Überwachen durch das Internet hat heute Dimensionen angenommen, von denen man vor einigen Jahrzehnten, ich denke etwa an George Orwells 1984, noch nicht einmal träumte. Inzwischen habe ich den Eindruck, liegt der Trend irgendwie dazwischen. Einerseits rufen wir wirklich lautstark nach Datenschutz. Wir werten schon das heute als Stalken, was man früher als ein sich um den anderen zu kümmern bezeichnete, als Nachbarschaftshilfe. Wir bestehen heute massiv auf unserer Privatsphäre und wir sind selbstverständlich heilfroh, dass der andere nicht alles von uns weiß. Es wäre ja auch schrecklich für uns, wenn er alles von uns weiß oder sogar unsere Gedanken lesen könnte. Aber andererseits eben, wir wollen doch gesehen werden. Es ist schlimm, wenn man uns nicht beachtet. Eltern und jeder Pädagoge weiß es, für ein Kind ist es keineswegs das Schlimmste, wenn es bestraft wird. Viel grauenhafter ist es für ihn, wenn man es ignoriert, einfach links liegen lässt. Gesehen werden. Ihr Lieben, Psalm 139 spricht davon, dass uns jemand sieht. David schildert in diesem Psalm, was das für ihn heißt. David schildert sogar, dass es unmöglich ist, sich Gott zu entziehen. Aber dann taucht natürlich eine Frage auf. Schnürt das nicht mein Leben ein? Oder ist das gut für mich? Ist das vielleicht ein Segen für mich? Ich verkündige Ihnen heute Morgen das Wort Gottes unter dem Thema Gott, die unausweichliche Realität unseres Lebens. Das Thema für die Predigt heute Morgen ist Gott, die unausweichliche Realität unseres Lebens. Und dieser Psalm entfaltet diese Wahrheit in einer vierfachen Hinsicht. Der Psalm hat 24 Verse. Er lässt sich mühelos in 4x6 Verse gliedern und sie thematisieren jeweils einen Aspekt von Gott in seiner Unausweichlichkeit. Und David erklärt dann auch, wir werden das noch sehen, was das für unser Leben heißt. Diese vier Punkte sind, ich nenne sie zunächst, mein erster Punkt ist, du kannst vor Gott nicht entfliehen, weil er alles über dich weiß. Zweitens, du kannst vor Gott nicht fliehen, weil er überall ist. Dritter Punkt, du kannst vor Gott nicht fliehen, weil er jeden in seiner Hand hält. Und der vierte Punkt, du kannst vor Gott nicht fliehen, weil er unbestechlich dein Leben lenkt. Der erste Punkt, also die Verse 1 bis 6, du kannst vor Gott nicht fliehen, weil er alles über dich weiß. Vers 2a, ich sitze oder stehe, so weißt du es. Vers 3, du beobachtest mich, ob ich gehe oder liege. Du bist vertraut mit allen meinen Wegen. Mit anderen Worten, Gott weiß über jeden von uns Bescheid. Er weiß, was wir tun und was wir lassen. Mehr noch, Gott kennt sogar unser Inneres. Unsere Gedanken, unsere Beweggründe, unsere Motivationen. Vers 2b, du verstehst meine Gedanken von ferne. Gott weiß also selbst alles von uns, bevor wir es aussprechen. Es ist noch kein Wort auf meiner Zunge, das du, Herr, nicht völlig wüsstest, sagt David in Vers 4. Ich war in der Regel ist es ja so, dass wir von der Gegenwart Gottes, von dem Wirken Gottes in unserem Leben dann sprechen, wenn außerordentliche Ereignisse eintreten oder auch eingetreten sind. Nicht zum Beispiel, wenn jemand vor einer besonderen Weichenstellung in seinem Leben steht, etwa der Berufswahl oder die Wahl des Ehemanns, der Ehefrau. Mit wem möchte ich gemeinsam durchs Leben gehen? Wer soll die Mutter oder der Vater meiner Kinder sein? Als unsere Kinder noch bei uns wohnten, riet ich ihnen immer wieder, wenn wir Familienandachten hatten und dann im Anschluss daran gemeinsam noch beteten, eine Gebetsgemeinschaft hatten, betet auch dafür, dass Gott, der Herr, euch in euren lebenswichtigen Entscheidungen recht führt. Wie schnell kann man hier auf ein Gleis geraten, das sich im Nachhinein bestenfalls als Umweg erweist, vielfach aber als Sackgasse mit möglicherweise verheerenden Folgen. Es ist schlimm, wenn man den falschen Beruf ergriffen hat. Bete. Bete, dass Gott dich hier richtig leitet. Und bete, wenn du ihn noch nicht gefunden hast, für deinen zukünftigen Ehemann, für deine zukünftige Ehefrau. Und möge der Herr uns gerade auf diesem Gebiet vor voreiligen Schritten bewahren. Und möge er dir zu seiner Zeit, den richtigen Ehepartner zuführen. Aber ihr Lieben, was hier in Psalm 139 in den Versen 1 bis 6 auffällt, ist, dass hier ganz alltägliche Geschehnisse genannt werden. Also das, was jeder von uns tut oder auch lässt, und zwar ohne Ausnahme, egal wie alt oder wie jung wir sind. Wir befinden uns in unterschiedlichen Lebenslagen. Aber die Tätigkeiten, von denen die ersten Verse in Psalm 139 sprechen, sitzen, stehen, sich abends hinlegen, morgens aufstehen, naja, das ist bei jedem ziemlich gleich. Sehr vieles davon läuft bei uns inzwischen automatisch ab. Nicht wie selbstverständlich setzen wir uns hin oder stehen auf. Und David sagt hier, ich sitze oder stehe, du weißt es. Du verstehst meine Gedanken von ferne. Du beobachtest mich, ob ich gehe oder liege. Du bist vertraut mit allen meinen Wegen. Du bist Schüler. Na, morgen geht's wieder los zur Schule. Und dann machst du am Nachmittag deine Hausaufgaben. Du setzt dich für eine Weile an deinen Tisch und wenn du fertig bist, naja, dann stehst du auf. Du bist Hausfrau. Du arbeitest in der Küche, bereitest wie jeden Tag das Mittagessen vor. Du machst Dinge, die dir gefallen und manche auch, die dir weniger gefallen. Und was wir hier lesen ist, Gott sieht das. Gott kennt das. Gott nimmt das wahr. Diese ersten Verse des 139. Psalms, sie verkünden eines über Gott. Gott ist der, der alle diese, unsere alltäglichen, unsere ganz gewöhnlichen Tätigkeiten kennt und weiß. Und dann auch unser Denken. Nicht? Wie läuft das scheinbar von selbst in uns ab? Denken wir oder denkt es in uns? Philosophische Frage. Aber auf jeden Fall bis hinein in meine geheimsten Gedanken, die mein Tun und Lassen regeln. Gott sieht es. Gott ist allwissend. Sein Wissen über dich ist unbegrenzt. Der zweite Punkt. Du kannst vor Gott nicht fliehen, weil er überall ist. Die Verse 7 bis 12. Dieser Psalm lehrt nicht nur, dass niemand diesem Gott nicht entfliehen kann, weil er alles über uns weiß, weil er uns durch und durch kennt, sondern wir werden auch darauf hingewiesen, dass wir ihm nicht entkommen können, denn Gott ist überall. Nicht, das ist die Aussage der Verse 7 bis 12. Gott ist allgegenwärtig. Ich lese nochmal diese Verse 8 bis 10. Stiege ich hinauf zum Himmel, so bist du da. Machte ich das Totenreich zu meinem Lager, siehe, so bist du auch da. Nehme ich Flügel der Morgenröte und ließe mich nieder am äußersten Ende des Meeres, so würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten. Nehme ich Flügel der Morgenröte. Wir würden es vielleicht heute weniger poetisch formulieren. Würde ich mit Lichtgeschwindigkeit, wohin auch immer fahren, dir kann ich nicht entweichen. Und ließe ich mich nieder am äußersten Ende des Meeres. Das Meer lag von Israel aus gesehen im Westen. Mit anderen Worten, ob ich mich nach Osten wenden würde, Morgenröte, oder ob ich ganz nach Westen gehen würde, du wärst da. Wenn ich so weit wie möglich weggehen würde, dir kann ich nicht entfliehen. In der Heiligen Schrift wird uns einmal von einem Mann berichtet, auf den Gott seine Hand gelegt hat. Und Gott schickte diesen Mann nach Osten. Er sollte nach Ninive gehen, aber Jona, er fasste den Entschluss, wegzulaufen, nach Westen, soweit es irgend geht. Und er machte sich auf nach Tarsis. Das ist ein Ort in Spanien. Wir kennen alle die Begebenheit. Und auf dem Weg nach Tarsis packte Gott diesen Mann. Er schickte einen Sturm. Jona wurde von der Schiffsbesatzung ins Meer geworfen und dann von einem großen Fisch verschlungen. Und im Bauch des Fisches schrie Jona zu Gott. Jona begriff, ich kann diesem Gott nicht entfliehen. Er kehrte um. Nein, wir können Gott nicht entfliehen. Er ist unausweichlich. Während in den ersten 6 Versen ja von ziemlich alltäglichen Dingen die Rede ist, die Gott von dir weiß, kommen hier in den Versen 7 bis 12 beim Thema der Allgegenwart Gottes die unvorstellbaren Räume des Universums ins Blickfeld. Nicht, da ist vom Himmel die Rede, stiege ich hinauf zum Himmel, so bist du da. Angesichts der gewaltigen Größe der Schöpfung Gottes kann es sein, dass man sich selbst nur vorkommt wie eine kleine Nussschale auf einem riesigen stürmischen Ozean, ohne Anker, ohne Ziel, hin und her geworfen von den Wogen des Lebens. David bekennt hier, völlig gleichgültig, wie weit ich eile, der Geist Gottes verliert mich niemals aus seinem Blick. Ob ich hier bin oder ob ich zigtausend Kilometer entfernt bin, egal wo ich bin, Gott ist überall. Bitte achten wir darauf, wenn der Psalm sagt, dass Gott überall ist, dann heißt das nicht, dass Gott mit der Natur identisch ist, wie man es im Pantheismus lehrt. Das Wort Gottes unterscheidet unzweideutig zwischen Gott als dem Schöpfer und der Natur. Aus diesem Grunde heißt es ja dann auch in Vers 7, wo sollte ich hingehen vor deinem Geist? Wo sollte ich hinfliehen vor deinem Angesicht? Und zeigt das auch die Personalität Gottes. Nein, Gott ist nicht identisch mit der Natur. Trotzdem aber ist er in dieser dreidimensionalen Wirklichkeit überall. Da spottete ein Lehrer in einer Schulklasse. Er wollte eine Schülerin bloßstellen, von der er wusste, dass sie aus einem christlichen Elternhaus stammt. Er fragte sie höhnisch: Sag du mir doch einmal, wo ist Gott? Die Schülerin reagierte prompt und antwortete: Sagen Sie mir, wo ist er nicht? Als der Apostel Paulus in Athen auf dem Areopag das Evangelium verkündete, da bezeugte er genau das. Der Gott ist der, in dem wir alle leben und weben und sind. Die Allgegenwart Gottes heißt auch, dass ihm nichts verborgen ist. Darum ist der Satz in Psalm 139, Vers 11 ein hypothetischer Satz. Spräche ich, also würde ich sprechen, Finsternis soll mich überfallen und ganz zudecken und das Licht zur Nacht werden um mich her. Wie geht es weiter? So ist auch die Finsternis nicht finster für dich und die Nacht leuchtet wie das Licht. Diebe, Verbrecher, Banditen, die suchen die Dunkelheit, um ihre finsteren Machenschaften zu verrichten. Und in der Hoffnung, dass dies alles nicht wahrgenommen wird, nicht gesehen wird, nicht aufgedeckt wird. Bei Menschen kann das gelingen. Bei Gott ist das unmöglich. Aber weißt du, diese Aussage, möge Finsternis mich bedecken, hat noch einen anderen Sinn. Und da erinnere ich an Psalm 23. Wenn ich wanderte im finstern Tal, so bist du da. In deinen dunkelsten Stunden, in denen du vielleicht den Eindruck hast, Gott ist jetzt nicht da. Ich bin ganz alleine. Gott sieht mich nicht. Gerade dort ist er. Indem David hier über Himmel und Totenreich spricht, erwägt er sogar, diese dreidimensionale Wirklichkeit irgendwie zu überschreiten. Stiege ich hinauf in den Himmel, so würdest du mich finden, und machte ich das Totenreich zu meinem Lager. Siehe, auch da bist du, Vers 8. Übrigens zeigt das auch, dass zum Beispiel die Selbsttötung, der Selbstmord keine Lösung sind, um von Gott abzuhauen. Er ist unausweichlich. Unser dritter Punkt. Die Verse 13 bis 18. Du kannst vor Gott nicht fliehen, weil er jeden in seiner Hand hält. Dieser Psalm, er belehrt uns nicht nur darüber, dass Gott alles weiß, dass Gott überall ist, sondern in den Versen 13 bis 18 wird uns ferner Gottes Allmacht bezeugt. Dorthin, wo du normalerweise nicht hinzudenken pflegst. Selbst da hat Gott bereits an dich gedacht und mit dir gehandelt. Vers 13a, du hast meine Nieren gebildet. 13b, du hast mich gewoben im Schoß meiner Mutter. Mein Gebein war nicht verhüllt vor dir, als ich im Verborgenen gemacht wurde, kunstvoll gewirkt, tief unten, in der Erde oder auf der Erde. Deine Augen sahen mich schon als ungeformten Keim, Vers 16a, und in dein Buch waren sie geschrieben.
Mit anderen Worten,
angefangen von dem Moment deiner Befruchtung und als dann die ersten Zellteilungen kamen, die Einnistung in die Gebärmutter, deine Geburt nach 9 Monaten und dein Leben bis zu deinem letzten Atemzug. Es ist Gott, der über dein Leben wacht. Gott hat mit einem jeden von uns bereits zu einem Zeitpunkt angefangen, als wir noch selbst keinerlei Bewusstsein von uns selbst hatten. Und er wird handeln mit uns, wenn wir selbst möglicherweise am Ende nicht mehr bei Bewusstsein sind oder geistig dement geworden sind. Es ist übrigens bemerkenswert, dass der von dem Heiligen Geist inspirierte Psalmist in diesen Versen die Entstehung des Menschen genau in der Reihenfolge schildert, in der sie im Mutterleib auch tatsächlich erfolgt. Nach der Zellteilung entstehen zuerst die inneren Organe. Du hast meine Nieren gebildet. Und erst danach entsteht unser Gebein oder sagen wir unser Knochengerüst. Und danach in Vers 15 heißt es, mein Gebein war nicht verhüllt, erst danach, als ich kunstvoll gewirkt worden bin, tief unten in der Erde. Hier wird der Mutterschoß verglichen mit einer unterirdischen, verborgenen Höhle. Und dann weiter, deine Augen sahen schon mich als ungeformten Keim. Was im Deutschen hier mit den zwei Worten ungeformten Keim wiedergegeben ist, das ist im Hebräischen ein einziges Wort. Das meint so viel wie Embryo. Und übrigens, David spricht hier nicht in einer abstrakten Weise von Schwangerschaftsgewebe, das sich da irgendwie in der Gebärmutter gestaltet und dann irgendwann einmal von irgendeinem Standesamt als menschliche Person erklärt wird, sondern er spricht schon von dem, was da im Mutterschoß entsteht, als von ich und von mich. Du hast mich gewoben im Schoß meiner Mutter. Ich danke dir dafür, dass ich auf eine erstaunliche Weise gemacht bin. Ich wurde kunstvoll gemacht. Der Mensch, er ist Person von Anfang an. Und dann fährt der Psalmist fort. Und alle die Tage, die noch werden sollten, hast du in dein Buch geschrieben. Also nicht nur am Anfang deines Lebens hat Gott gehandelt, sondern bis zu deinem Ende. Alles unterliegt dem Plan Gottes. Du, Herr, du hast gesehen die Spiele meiner Kindheit. Du kennst, du weißt die Träume, die ich in meiner Jugend hatte, als ich mir selbst meine Zukunft ausmalte. Du hast gesehen mein Ringen als Mann oder als Frau, beruflich, in der Ehe, in der Familie. Du weißt von den Wechselfällen meines Alltags mit all den zunehmenden Beschwernissen. Alle Tage sind in dein Buch eingeschrieben. Längst bevor du den ersten Schrei als Neugeborener abgegeben hast, bis zu deinem letzten Atemseufzer in deiner Todesstunde, alle deine Gedanken, deine Worte, deine Taten, deine Wege, deine frohen Stunden, deine Leiden, deine Tränen, alles, womit du selbst auch der Schmied deines eigenen Lebensglücks werden wolltest, und vielfach doch nur Unglück und Leid herauskam. Kurzum, jede Stunde, jeder Augenblick deines Erdenlaufs. Er ist vor Gott offenbar. Und zwar nicht nur in dem Sinn, dass Gott alles vorher weiß, vielmehr hast du, o Gott, als ein weiser Architekt den Plan meines Lebens bis ins Kleinste entworfen. Und nicht das kleinste Mosaiksteinchen deines Lebens ist Gott entzogen. Darum ist all das, was in deinem Leben passiert, nicht das Spiel eines sinnlosen, eitlen Zufalls. Es sind nicht Resultate menschlicher Willkür, sondern es ist die Ausführung dessen, was Gottes Hand und sein Rat zuvor bedacht hat. Unser vierter Punkt. Du kannst vor Gott nicht entfliehen, weil er unbestechlich dein Leben lenkt. Wenn wir hier zu den letzten sechs Versen des 139. Psalms kommen, dann haben wir möglicherweise den Eindruck, dass David hier das Thema wechselt. Aber das stimmt nicht. Es geht auch in diesen Versen um Gott, und zwar um seine Unausweichlichkeit. Dabei geht es hier in diesen Versen um seine uneingeschränkte Unbestechlichkeit. Ach, wollest du, o Gott, doch den Gottlosen töten? Mit anderen Worten, Gottes Heiligkeit erreicht jeden. David wird hier sehr persönlich. Sollte ich nicht hassen, die dich, Herr, hassen? Was heißt das? Nicht, wenn wir gegen den Gottlosen, gegen den Blutgierigen, wie es hier heißt, den Blutmenschen auftreten. Also gegen Menschen, deren Finger mit Blut befleckt sind, Mörder, Hasser auch, Intriganten, dann entsprechen wir in gewisser Weise dem Gott, in dem keine Finsternis ist. Also dem Gott, der Sünde hasst. Ich hasse sie mit vollkommenem Hass. Sie sind mir zu Feinden geworden. Nicht gelegentlich hat man ja angesichts dieser Aussage sofort entschuldigend hinzugefügt, ach, das, was David hier sagt, sollte ich nicht hassen, die dich hassen, das sei alttestamentlich und habe mit dem Neuen Testament nichts zu tun. Aber das ist falsch. Natürlich ist es notwendig, gegen Ungerechtigkeit, gegen Gewalttätigkeit aufzustehen und dazu zu sagen, nein, Gott will das nicht. Wenn wir dagegen aufstehen und dieses auch öffentlich als falsch bezeichnen, dann geht es dabei dann nicht um Rache, sondern um Gerechtigkeit. Übrigens auch die Seelen unter dem Altar in Offenbarung 6 beten, Herr, wie lange willst du uns nicht rächen? Das ist neutestamentlich. Das, was uns hier verkündet wird, ist Folgendes. Sowohl du selbst als auch der andere, dein Feind, niemand kann Gott dem Heiligen entfliehen. Und selbst dann nicht, wenn du gelegentlich unter dem Eindruck stehst, vielleicht auch davon niedergedrückt bist, dass die Ungerechten, dass die Gottlosen, zum Beispiel dort, wo du arbeitest, wo du in die Schule gehst, eigentlich doch die Gottlosen die Oberhand haben, dass sie triumphieren. Ja klar, so kommt es uns vielfach vor. Die Ungerechten, die Sünder, die können sich am cleversten durchs Leben schlagen, das sind die Gewinner, während der Gerechte, der Ehrliche, doch nur der Dumme ist. Aber im Licht der Ewigkeit sieht es anders aus. Achten wir hier bitte auf ein Detail, das über diese Leute gesagt ist. Vers 20, es heißt, sie reden arglistig über dich, also Gott. Es sind also Leute, die cool auftreten. Möglicherweise sogar fromm. vielleicht sogar in der Gemeinde fromm reden. Aber in Wahrheit verfolgen sie ganz andere Ziele. Sie reden arglistig, hinterhältig über dich, o Gott. Es wird noch deutlicher, wenn wir dann weiterlesen, Vers 20b. Es sind Menschen, die ihre Hand zur Lüge erheben, die also bei Gott schwören, aber in ihrem Herzen vollkommen andere Ziele verfolgen. Sie nehmen den Namen Gottes in den Mund, vielleicht sogar mit lächelndem, freundlichem Gesicht, aber in ihrem Innern sieht es anders aus. In Wahrheit stehen sie in Rebellion gegen Gott und sie suchen hinterlistig sein Werk zu ruinieren, zu hintertreiben. In Wahrheit sind sie Gottes Feinde. Und im Blick auf sie, auf diese Leute, sagt David, sollte ich nicht hassen, die dich, Herr, hassen. Natürlich wusste David auch, dass man seinen Nächsten lieben soll. In anderen Psalmen betete David sogar auch für seine Feinde. Psalm 22 zum Beispiel. Aber was er bei diesen doppelzüngigen Leuten wahrnahm, das war ihre durchtriebene Verlogenheit und Irreführung im Verborgenen, hintenherum. Und wenn man in Konfrontation mit solchen Leuten steht, dann kannst du beten, ja? Herr, übernimm du meine Rache. Dann übernehme ich es nicht selbst, sondern ich gebe es ab an Gott, aber er soll rächen. Der Gott, der auch sagt, auch im Neuen Testament, mein ist die Rache. Aber weißt du, gerade in einer solchen Situation ist es unverzichtbar, auch zu beten, was David hier auch betet. Nämlich, erforsche mich, o Gott, und erkenne mein Herz, prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Und sieh du, Herr, vielleicht kann ich es gar nicht mehr wahrnehmen, aber sieh du, ob ich auf bösem Weg bin und leite mich auf ewigem Weg. Mit anderen Worten, Herr, ich hasse deine Feinde. Aber ich kenne in diesem Hass gegen deine Feinde nicht mein eigenes Herz so gut. Herr, pass du da gerade auf mich auf, dass ich nicht auch anfange, ein doppeltes Spiel zu spielen, also das, was ich den anderen vorwerfe. Heuchlerisch zu sein, verlogen, fromm redend, aber im Hinterkopf mein Hass. Wie schnell sehe ich den Splitter im Auge meines Bruders, meines Nächsten und übersehe den eigenen Balken. Ja, wir haben keine Abstriche zu machen von der Aussage, hasse ich nicht, die dich hassen. Aber Vorsicht, kennst du dein eigenes Herz? Zunächst wendet sich nämlich Gottes Unausweichlichkeit nicht gegen den anderen, sondern gegen dich selbst. Herr, erforsche mich, mich. Ihr Lieben, aber dieser Psalm, er belehrt uns nicht nur abstrakt über die Unausweichlichkeit Gottes. Gott, der allwissend ist, der allgegenwärtig ist, der allmächtig ist, der unbestechlich ist, ist nicht alles, was dieser Psalm sagt, sondern wir erfahren auch, wie David diese Wesensmerkmale Gottes in seinem eigenen Leben wahrnimmt und auch welchen Lernprozess er durchmacht. Denn zunächst nimmt David diese übermächtige Unausweichlichkeit Gottes als Bedrohung wahr. Schauen wir uns nochmal Vers 6 an, Psalm 139, Vers 6. Da ist in der Schlachterübersetzung übersetzt, diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar. Also, das ist nicht falsch übersetzt, aber das ist missverständlich. Wenn man im Hebräischen nachguckt, dann geht es keineswegs darum, dass David hier sagt, das ist ja alles so wunderbar, dass du alles über mich weißt. Das Wort, das hier steht, meint so viel wie, dass Gott alles über mich weiß. Das haut mich um. Das ist eigentlich zu viel für mich. Wenn man es ganz wörtlich übersetzen will, steht hier, diese Erkenntnis ist gegen mich. Sie bedrängt mich. Dass dies der Sinn dieses Verses ist, das wird dann noch deutlicher in Vers 7 auch. Dort stellt David ja dann auch die Frage, wo sollte ich hingehen, hinfliehen vor deinem Geist, vor deinem Angesicht. Mit anderen Worten, David will zunächst einmal nur weg, nur weg. Weg von den alles durchdringenden Augen Gottes, weg von dem Gott, der alles über ihn weiß. Seine alltäglichen Taten, seine Worte, doch das, was er noch gar nicht rausgelassen hat, seine Gedanken. Zunächst ist diese überwältigende Übermacht Gottes für David etwas, was ihn erschreckt. Es ist nicht zum Aushalten. Von allen Seiten umgibst du mich, von vorn und von hinten, und dann hältst du auch noch deine Hand über mir. Furchtbar eigentlich. Nur weg von diesem Gott, aber wohin? Bereits Adam und Eva versteckten sich im Garten Eden. Sie schienen kaum noch atmen zu können, und Gott rief dann: Adam, wo bist du? Naja, da kam dann Adam aus der Deckung. Was blieb ihm auch anderes übrig? Und der führte dann aus: Naja, als ich dich kommen hörte, da habe ich plötzlich festgestellt, ich war nackt und ich bekam Angst und ich verbarg mich und so weiter. Stellen wir uns einmal vor, Gott würde jetzt, in diesem Augenblick, jedem von uns die Information darüber senden, was jeder von uns, sagen wir, nur in den letzten 24 Stunden getan hat oder gedacht hat. An egozentrischen Gedanken, an lüsternen Gedanken, an zornigen, an wütenden Gedanken, Gedanken der Ungeduld, der Bitterkeit. Und Gott würde sie alles hier oder da an die Wand projizieren. Nicht? Wäre furchtbar, oder? David weiß das. Und wir wissen das auch. Gottes Übermacht, das ist eigentlich zu viel für mich. Nein, es ist zu viel für mich. Andererseits aber, ja, wir sagten es am Anfang, wir wollen doch wahrgenommen werden. Wir wollen deswegen zur Kenntnis genommen werden. Ja, warum eigentlich? Ach, ihr Lieben, weil wir geliebt werden wollen. Nicht genau das ist unser Problem. Diese Spannung, diese Zerrissenheit, diese Zwiespältigkeit. Einerseits wissen wir, wenn ich allen offenbar würde, wenn alle wüssten, was in mir alles so geht, dann würde mich garantiert niemand mehr lieben. Also will ich lieber verborgen bleiben. Andererseits aber will ich auch geliebt werden. Also muss man mich kennenlernen. Gibt es da einen Ausweg? Die Antwort lautet ja. Es muss jemand dich sehen durch und durch. Aber dieser jemand verachtet dich da nicht, sondern er liebt dich trotzdem. Nicht wahr, was wäre? Was wäre, wenn Gott, der alles von mir weiß, der mich von allen Seiten umgibt, dessen Hand auf mir ist, noch vor der ersten Zellteilung im Mutterleib, der mein Leben von Anfang bis Ende in seiner Hand hat, wenn dieser Gott, der durch und durch unbestechlich heilig ist, wenn dieser Gott mich durch seine Gegenwart nicht einengt, mir nicht gewissermaßen mein Leben einschnürt, sondern mich gerade durch seine Anwesenheit, durch seine Gegenwart befreit. Wenn er mich gerade durch seine unausweichliche Gegenwart leben lässt, so wie es dann David auch weiter in diesem Psalm bekennt, Vers 10, deine Hand führt mich, deine Rechte hält mich. Was ist, wenn der Gott, der dich von allen Seiten umgibt, dessen Augen dich bereits im Schoß deiner Mutter sahen, ja, der dich dort in deiner Mutterleib auf eine ausgezeichnete Weise gewoben hat, in dessen Buch jeder Tag deines Lebens eingeschrieben ist, was ist, wenn er dir heute Morgen sagt, du, ich kenne dich, du bist nicht irgendwelchen anonymen Schicksalsmächten ausgeliefert, die wir Glück oder Unglück oder Pech oder Zeit oder wie auch immer nennen, sondern du gehörst diesem allmächtigen, allwissenden, allgegenwärtigen Gott, diesem heiligen Gott, und dieser Gott liebt dich. Das genau erfasst David dann auch. Dieser Gott hat unbegrenztes Wissen über ihn. Er ist überall. Er hat schrankenlose Macht. Er ist unbestechlich heilig. Aber das alles setzt er nicht ein, um dich kaputt zu machen, um dich in die Pfanne zu hauen, um dich vorzuführen, um dich zu entmenschlichen, sondern, ich sage es noch einmal, wie steht es hier in Vers 10? Um dich zu führen, um dich zu halten. Kurzum, um für dich zu sorgen, um dein Gott zu sein. David, der am Anfang des Psalms vor der Übermacht Gottes erschrickt, weil Gott ja alle seine Gedanken von ferne kennt, sagt, nachdem er begriffen hat, dass genau dieser Gott ihn auf rechter Straße führt, dann in den Versen 17 und 18. Wie kostbar sind mir deine Gedanken, o Gott. Wie ist ihre Summe so gewaltig? Wollte ich sie zählen, sie sind zahlreicher als der Sand. Und wenn ich erwache, so bin ich immer noch bei dir. Nicht kostbar ist ihm dieses Wissen, dir auch? Du wachst morgen früh auf und denkst an deine Arbeit, an deine Schule oder was auch immer dann vor dir steht. Kannst du als erstes sagen, Vater, ich danke dir. Du warst gestern Abend da, du warst in der Nacht bei mir und du bist jetzt noch da und heute den ganzen Tag über. Jetzt verstehen wir auch, warum David am Schluss dieses Psalms die Bitte ausspricht. Erforsche mich, Gott. Erkenne mein Herz. Prüfe mich. Mit anderen Worten, du unausweichlicher Gott, ich habe keine Angst mehr vor dir. Ja, du kennst mich. Du kennst mich durch und durch bis in jede Faser meines Daseins. Aber gerade das erfüllt mich mit Freude, mit Dankbarkeit. Warum erscheint uns Gott nicht als bedrohlich? Die Antwort ist, weil er uns liebt. Und das heißt, wir können diesen Psalm nur recht verstehen, wenn wir ihn verstehen im Licht dessen, der die Abwesenheit Gottes durch und durch erlitt. Wir können diesen Psalm nur richtig verstehen, wenn wir diesen Abschnitt verstehen im Licht dessen, der die totale Gottesferne ausgehalten hat, als er ausrief: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Diesen Psalm, wir verstehen ihn nur im Licht dessen, den die Finsternis tatsächlich umgab, als er dort am Kreuz nackt hing und die Menschen über ihn spotteten. Wissen Sie, was für ein Sehen im Licht von Golgatha zählt? Das ist das Sehen des Gottes, der dich in Christus ansieht. Und wenn du sagen kannst, heute Morgen, wie kostbar sind mir deine Gedanken, dann kannst du das in Wahrheit nur sagen, wenn du Christus kennst und sein Werk am Kreuz auf Golgatha. Und wenn du das noch nicht sagen kannst, dann versuche nicht, vor Gott wegzulaufen. Schaffst du sowieso nicht. Sondern mach das Gegenteil. Eile zu dem, der alleine dir wegen und in Christus Geborgenheit schenken kann. Psalm 139 verkündet uns die Botschaft: Du kannst Gott nicht entfliehen. Aber die Botschaft geht weiter. Du musst ihm auch gar nicht entfliehen, weil dieser Gott dich in seiner Nähe nicht erdrückt, sondern dir Leben schenkt. Als sein Botschafter an Christi Stadt rufe ich dir heute Morgen zu: Gott ist der Unausweichliche, und das ist gut so. Und dieser Gott lässt uns wegen Christus leben. Amen.